ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Sanft laufen die Wellen an den pulverig-weißen Sandstrand. Das Wasser leuchtet hell türkis. Wedge Island im westlichen Australien ist ein Inselparadies.
400 Meter klein, überschaubare 21 Meter über dem Meeresspiegel. Es gibt eine Handvoll Häuser und ein paar Sandstraßen. Bei Ebbe genügt ein Auto mit Vierradantrieb, schon ist man drüben. Luftlinie, australisches Festland, Wedge Island, 200 Meter.
Am 21. Januar 2018 schreibt dieses winzige Eiland Geschichte. Genauer Tonja und Kim Irman tun das. Das australische Paar urlaubt auf Wedge Island, spaziert einsam romantisch am Strand entlang. Plötzlich ragt da aus dem weißen Pulversand diese verkrustete, muschelbewachsene Glasflasche. Und es ist etwas drin, ein Stück Papier. Ist das der verzweifelte SOS-Ruf eines Verschollenen irgendwo im weiten Meer? Der letzte Gruß vom sinkenden Schiff? Oder eine Piratenschatzkarte?
Es ist bloß ein Formular mit ein paar Namen und Koordinaten drauf.
Aber bald zeigt sich, dass Tonja und Kim Irman einen Jahrhundertfund gemacht haben. Journalisten rufen bei ihnen an, Fernsehteams stehen vor der Tür. Wie sich herausstellt, ist ihre Flasche Teil eines groß angelegten Experiments der deutschen Seewarte um 1900. Zur Erforschung der Meeresströmungen wurden damals tausende Flaschenposten in Meeren und Ozeanen ausgesandt. Und das Formular, das die Irmans finden, erzählt eine ganze Menge. Ihre Flasche startete am 12. Juni 1886, abgeworfen um die Mittagszeit von der Mannschaft der deutschen Barke Paula. Das Hochseefrachtschiff war auf dem Weg von Cardiff nach Makassar in Indonesien. Bei 32 Grad 49 Minuten südlicher Breite und 105 Grad 25 Minuten östlicher Länge ging die Flaschenpost über die Reling, also ein gutes Stück vor Tasmanien. Erst 132 Jahre später tauchte sie wieder auf. Länger war bis zu diesem Tag keine wissenschaftlich ausgeschickte Flaschenpost unterwegs.
Im 19. Jahrhundert ist die über Bord geworfen worden und dann findet man sie in den 2000er Jahren am Strand von Australien.
Freut sich der Geophysiker Rainer Fröhlich. Er arbeitet am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH in Hamburg. So heißt seit 1945 die Nachfolgeorganisation der Deutschen Seewarte, die sich nach wie vor um Flaschenpostforschung kümmert. Heute geht es dabei nicht mehr um Strömungsmessungen, sondern um die Historie der Seefahrt.
Das war natürlich eine wunderschöne Geschichte und das liegt bei uns natürlich in der Bibliothek an ganz prominenter Stelle.
Eine Bibliothek voller Flaschenposten und Formularen. Neben dieser ältesten Rückkehrerin finden sich in der Sammlung des BSH insgesamt über 660 zurückgesandte Flaschenposten. Einst auf den Weg geschickt von Passagieren, Kapitänen, Offizieren auf hoher See, gefunden von Strandgutsammlern, Spaziergängern oder Fischern. Nach Hamburg zurückgebracht von Konsulatsbeamten, Missionaren, Geschäftsleuten.
Die Originalflaschen, der Beschreibungen nach meist robuste, dickbauchige Gin- oder Schnapsflaschen, sind kaum erhalten. Glas war damals rar, das behielten Strandgutsammler und Co. für sich.
Ausgesetzt am 3. November 1887, 46 Grad Süd, 72 Grad 10 Minuten Ost. An Bord ausgesetzt am 9. April 1887.
Die Zettel aus den Flaschen gaben sie weiter. In dicken schwarzen Bibliothekseralben sind sie jetzt sortiert. Fleckige Formulare und vergilbte Korrespondenzen.
16 Grad 35 Minuten West, an Bord des Dampfschiffs Valparaiso, Hamburg. Kapitän E. Wolfs. Am 29. Dezember 1893, 40 Grad 34 Minuten Nord, 60 Grad West, von Jean-Baptiste Charles bei Pointe de Vauclin, Martinique.
Oft stehen da in feiner Offizierstintenschnörkelschrift oder krakliger Seemannsklaue Nur Ort und Uhrzeit des Abwurfs, der Name des Kapitäns und des Schiffs. Manchmal haben Finder ihre Kontaktdaten dazugesetzt oder eine kurze Notiz.
Die Flasche war recht schön zu und kein Sand darin. Die Flasche hätte ich gerne ganz erhalten. Darum versuchte ich, den Zettel mit einer Stricknadel herauszuziehen, welches mir nicht gelang. Darum ist der Zettel zerfetzt, aber sonst noch gut erhalten. Elise Herbst, Urlauberin in Saraus, Spanien, 20. Juli 1882.
Entsprechend freut sich der Literaturwissenschaftler Wolfgang Struck auf viele Hinweise in der Bibliothek des BSH für sein Forschungsprojekt zu verschwundenen Expeditionsreisenden im 19. Jahrhundert. Aber nichts dergleichen.
Zunächst.
Diese abenteuerlichen Geschichten, die man um Flaschenposten sich gerne so herumkonstruiert, so herzzerreißende Botschaften von irgendwelchen Leuten auf sinkenden Schiffen oder so, das gibt es da alles nicht.
Dann aber stößt Struck auf etwas Unerwartetes.
Nachdem diese erste Enttäuschung überwunden war, dass es keine Abenteuer sind, war ich dann total begeistert, je länger ich darum geblättert habe.
Entstanden ist aus dieser Begeisterung 2022 sein Buch Flaschenpost, ferne Botschaften, frühe Vermessungen und ein legendäres Experiment. Denn statt versponnenem Seemannsgarn und verruchten Freibeuterschwänken hat Wolfgang Struck etwas anderes entdeckt. Ein historisch wohl einzigartiges Beispiel von Citizen Sciences. Ein weltweites Forschungsunterfangen, das einst alle möglichen Menschen beteiligte und bis heute auch Hinweise gibt auf deren Lebensgeschichten.
Wie es dazu kam? Dafür muss man ein bisschen ausholen.
Die Idee zu dem genannten groß angelegten Wissenschaftsvorhaben stammt von Georg Neumeier, dem bayerisch-pfälzischen Geophysiker und Polarforscher. Der arbeitet in den 1860er Jahren am Flagstaff Observatory in Australien zu Magnetismus und Nautik. Eine Gedankenspielerei treibt ihn dabei um.
Die ist nicht neu. Schon in der Antike hatten Naturforscher wie Theophrastos verschlossene Krüge in die Ägäis gesetzt, um zu sehen, wohin deren Reise ging. Einige Jahrzehnte vor Neumeier versuchten amerikanische Forschende im Atlantik mit Flaschenposten Meeresströmungen zu erkunden.
Ergebnis jeweils unbefriedigend, findet Neumeier, und versucht es selbst besser.
Und auf der Rückfahrt von Australien nach Deutschland 1864 hat er ein Flaschenposten-Experiment durchgeführt.
Erzählt die Umwelthistorikerin Katrin Klemann vom Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven.
Sowohl er als auch sein Assistent Eduard Brinkmann haben jeweils einige Flaschenposten mit Nachrichten ausgeworfen auf der Fahrt. Und von Neumeyers Flaschenposten, das waren 45, wurde leider keine einzige gefunden oder man hat sich nicht bei ihm gemeldet.
Ausgesetzt am 14. Juli 1864, 56 Grad 40 Minuten Süd, 66 Grad 16 Minuten West von Eduard Brinkmann an Bord der Norfolk London. Kapitän Tonkin auf der Fahrt von Melbourne nach London.
Aber sein Assistent Eduard Brinkmann, der hat 12 Flaschenposten ausgeworfen und eine wurde tatsächlich gefunden.
2 Jahre, 10 Monate, 26 Tage und 9600 Seemeilen später oder 17.800 Kilometer.
Am 9. Juni 1867, Pfingstmontag, mittags um 12 Uhr von Michael O'Donoghue, Beruf Arbeiter.
Die Flasche wurde von mir aufgesammelt am Strand von Yambuk, Victoria, Australien, gegenüber von Julia Percy Island. Der Längen- und Breitengrad ist angegeben nach der Position der Insel, als Breite 38 Grad 25 Minuten 45 Sekunden, Länge 142 Grad 2 Minuten 35 Sekunden. Ich hoffe, Sie werden Ihren Konsul in Melbourne anweisen, meine Ausgaben für diesen Tag zu erstatten. Ich habe die Ehre.
Finderlohnausgaben hin oder her. Hauptsache endlich. Ausgeworfen im südlichen Atlantik und zurückgedriftet in etwa dahin, wo er und Brinkmann gestartet waren. Und das teilweise offenbar gegen den Wind.
Neumeier fühlt sich bestätigt. Meeresströmungen kann man mit Flaschenposten untersuchen. Aber dafür braucht es viele. Aller Orten muss man sie aussenden. 1875 wird Neumeier Direktor der Deutschen Seewarte in Hamburg. Die Behörde ist neu. Sie soll die Hochseeschifffahrt professionalisieren, die maritime Meteorologie verbessern und die Sicherheit auf See. Als Direktor hat er endlich ausreichend Geld und Mitarbeiter für sein Wunschprojekt. Aus der verklärt romantischen Flaschenpost wird eine normierte Standardsendung samt Standard-Flaschenpostformularen, um Daten erheben zu können. Die Vorderseite füllt der Absender aus, die Rückseite der Finder. Dazu der Hinweis:
Der Finder wird ersucht, den darin befindlichen Zettel, nachdem die auf umstehender Seite gewünschten Angaben vervollständigt sind, an die Deutsche Seewarte in Hamburg zu senden oder auch an das nächste deutsche Konsulat zur Beförderung an diese Behörde abzugeben.
Neumeier gelingt es, für sein Vorhaben die Politik ins Boot zu holen. Die interessiert sich speziell für schleunigst optimierten Überseehandel. Bald sind alle deutschen Schiffe per Regierungsanweisung verpflichtet, am Strömungsexperiment teilzunehmen und die Formulare auszufüllen.
Sorgfältig. Nur, das Ganze dauert. Lange. Die Meere sind groß und weit. Und das internationale Postwesen entsteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erst. Die Zustellungen ziehen sich.
Neumeier sorgt sich.
Weil ja solche Flaschen auch kaputt gehen können, gerade bei den stürmischen Seegangsverhältnissen, an der Küste zerschellen oder, wie er geschrieben hat, kann ja auch ein Albatros mit seinem harten Schnabel die kaputt gemacht haben und ähnliche Dinge, hat er sich alles Mögliche ausgemalt.
Nach 4 zähen Wartejahren trudeln endlich die ersten Rücksendezettel auf Neumeiers Schreibtisch ein.
Botschaften aus aller Welt. Und sie enthalten die gewünschten nautischen Koordinaten, Windverhältnisse, Temperaturen etc. Neumeier fängt sofort an, etwaige Meeresströmungsmuster danach zu berechnen und ideale Reiserouten abzuleiten.
Und übersieht dabei, oder interessiert sich nicht dafür, dass in diesen Flaschenposten noch viel mehr steckt, meint der Erlanger Literaturwissenschaftler Wolfgang Struck. Ein breites Gesellschaftsbild der damaligen Zeit, der Kolonialzeit, lässt sich daraus ableiten. Wer findet diese Flaschen? Schickt auf welchen Wegen die Formulare zurück nach Hamburg? Monatelang spürt Wolfgang Struck den Biografien dieser Menschen nach, wühlt sich akribisch durch Schiffsbücher, Gemeindeverzeichnisse, Botschaftsakten.
Und er deckt regelrechte Flaschenpostnetzwerke auf. Etwa rund um die Flaschenpost der Deutschen Seewarte, die am 14. Oktober 1889 um 7 Uhr morgens am Strand in Puerto Real auf der Karibikinsel Vieques auftaucht, heute Puerto Rico. Trifft 2422 Seemeilen in 247 Tagen. Der Finder, ein Vertragsarbeiter auf einer Zuckerpflanzung.
Also das kommt da zunächst zu einem Ingenieur in einer französischen Zuckerfabrik auf dieser Insel und dann kommt es erstmal an den französischen Konsul, die können das aber alle nicht lesen, weil das ein deutsches Formular ist. Und dann kommt es irgendwie an den Direktor, auch einer anderen Zuckerfabrik, der Deutscher ist. Also allein das nicht. Es gibt einen deutschen Direktor in der französischen Zuckerfabrik auf einer spanischen kolonisierten Insel. Und da gibt es einen offenbar aus dem englischsprachigen Karibikbereich stammenden Arbeiter, der das Ding gefunden hat. Und dann geht das durch diese ganzen Hände.
Ähnlich wie die Flasche, die Strandgutsammlerin Nancy Weber an den Klippen von Burrtown an der afrikanischen Westküste in Sierra Leone findet, im Herbst 1896. Der Dorfschullehrer schickt die Flaschenpost weiter in die Hauptstadt zur Distriktbehörde. Dort landet sie bei William Hughes, der im englischen Kolonialsystem Karriere gemacht hat.
Zu dem Zeitpunkt ist er so die höchstrangige Person of Color in der ganzen englischen Kolonialadministration. Er erbittet dann nachher eine Abschrift der Flaschenpostbotschaft für seine Akten und alles sowas nicht. Und in so einem bürokratischen Tonfall formuliert, nicht mehr so.
Mit dieser Arbeitsweise bringt es William Hughes zum Vizegouverneur. Allerdings, die afrikanischen Einwohner halten ihn für einen Agenten der Kolonisatoren und weißen Siedler. Die wiederum schauen auf ihn herab wegen seiner Hautfarbe. In den Revolten gegen die Kolonialmacht wird William Hughes von Partisanen ermordet.
Also das ist so eine Figur, einer derer, wo ich am meisten rausgefunden habe. Dann irgendwie hat man das Gefühl, man kommt jemandem auch ein bisschen näher.
Für den Literaturwissenschaftler Wolfgang Struck machen diese Lebensgeschichten, auf die man zufällig stößt, das Faszinosum Flaschenpost aus.
Um 1900 sieht das der Direktor der Deutschen Seewarte in Hamburg, Georg Neumeier, anders. Ihm geht es nicht um Biografien und Menschen, sondern um Ozeane und Schiffswege. Er wartet fieberhaft auf mehr nautische Daten, um seine Meeresströmungskarten zu perfektionieren. Bis der Zweite Weltkrieg dem Projekt ein Ende setzt, werden deutsche Schiffe rund 10.000 Glasflaschen in Neumeyers Auftrag in die Weltmeere geworfen haben. Bald sind die Formulare darin auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.
Die Rücksendequote liegt dennoch bei bloß 10%. Zudem gibt es stete Kritik aus Forscherkreisen an Neumeyers Methode.
Das Problem ist, dass man quasi nur Punkt A und Punkt B hat. Also man weiß, wo das ausgeworfen wurde und man weiß, wo es gefunden wurde. Und auf der Karte wird es dann oft als gerade Linie dargestellt von A nach B, dass man berechnet, okay, das ist die Distanz, die mindestens zurückgelegt werden musste in dieser und dieser Zeit.
Erklärt die Bremerhavener Umwelthistorikerin Katrin Klemann.
Aber in der Realität sind die Flaschenposten natürlich keine gerade Linie geschwommen, sondern gedriftet mit den Strömungen, die es dort gibt.
Neumeyer hadert mit diesem Dilemma. Doch technisch hatte zu seiner Zeit kaum Alternativen zur Nachricht in der Flasche. GPS gibt es noch nicht, Funkverbindungen in späteren Untersuchungsjahren nur sporadisch. Und auf handfeste wissenschaftliche Vorarbeiten kann er sich auch nicht stützen. Was es gibt, sind Umfragen unter Kapitänen zu Routen, Wetterbedingungen und Wellenformen.
Dennoch waren Neumeyers Analysen, trotz aller wissenschaftlicher Ungenauigkeiten, tatsächlich das Stichhaltigste, was man zu der Zeit hatte. Und sie erfüllten ihren Zweck, urteilt der Geophysiker am Hamburger BSH Rainer Fröhlich. Die Deutsche Seewarte leitet daraus ihre sogenannten Segelanweisungen ab. Gedruckte Leitfäden für verschiedene mögliche Routen auf den Weltmeeren.
Man hat die Seefahrt wirklich damals schon mit diesen einfachen Methoden deutlich sicherer und deutlich besser gemacht. Also zum Beispiel die Route mit dem Segelschiff von Hamburg nach Südamerika, die war ja sehr lang und sehr gefährlich. Und man konnte dann die Routen ändern, indem man den Kapitänen gesagt hat, fahrt lieber hier rum oder wartet auf da und da auf das Wetter, das ist da oft schlecht. Und man konnte dadurch die ganze Reise um mehrere Tage tatsächlich verkürzen.
Wie befahren wir die Weltmeere effizient und vor allem sicher? Fragen, die die Hochseeschifffahrt bis heute beschäftigen. Selbstredend nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre Berechnungen inzwischen weit modernere Technologien als Neumeyer.
Es gibt drei Möglichkeiten, diese Meeresströmung zu rekonstruieren. Zum einen mit so festgemachten Instrumenten, die dann am Meeresboden verankert werden, Bojen, die dann quasi stationär sind und dann an der Stelle die Strömung messen,
beschreibt Umwelthistorikerin Katrin Klemann.
Und dann gibt es noch ROOTS, heißen die. Das sind dann so autonome Instrumente, die quasi mit der Strömung driften. Da gibt es zum Beispiel die Argo Floats. Das ist wirklich so eine Flotte von solchen autonomen Maschinen. Die sind etwa 1 Meter lang und 25 Kilo schwer und können bis zu 2000 Meter tief tauchen.
Ein bisschen erinnert das noch an Neumeyers Flaschenposten und diese Idee, wir lassen einen Messkörper durchs Meer driften. Nur eben mit dem Unterschied, man erfährt jetzt nicht mit viel Glück Start- und Zielpunkt, sondern via Satellitenverbindung recht zuverlässig viele Zwischenetappen.
Wissenschaftler wie Felix Meissner vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH in Hamburg erstellen daraus am Computer Strömungsmodelle.
Also ganz viel läuft natürlich heutzutage über Satellitenmessungen und eben numerische Vorhersagen, wie die Strömung zum Beispiel sich in den nächsten Tagen entwickelt und wohin sich vielleicht Objekte bewegen, die jetzt gerade verloren oder über Bord gegangen sind und wo diese dann landen werden.
Bundes- und Landesbehörden nutzen Meissners Berechnungen. Rettungsdienste, Zoll und Polizei. Von der vermissten Suche bis zur Prognose, in welchen Küstenbereichen auf dem Meer ausgelaufenes Öl angeschwemmt wird.
Wobei das Meer ist bei allem technologischen Fortschritt stets noch für die eine oder andere Überraschung gut, sagt Hydrologe Felix Meissner. Er erinnert sich an das Frachtschiff im Pazifik 1997, das in einen Sturm geriet und Ladung verlor. Tausende Gummientchen verteilten sich in den kommenden Jahrzehnten wie quietschgelbe Drifter in alle Himmelsrichtungen. Grönland, Südamerika, Europa. Menschen aus allen Ländern sammeln bis heute die Entchen ein und schicken die Fundkoordinaten an Forschungseinrichtungen.
Das hat ja auch so ein bisschen Charakter dieser Flaschenpost, dass man so einen gewissen Startzeitpunkt hat und ganz viele kleine Objekte aussendet und dann über die Zeit quasi sieht, wie da an verschiedenen Stellen auf der Erde dann diese Funde gemeldet worden sind.
Nach wie vor verbinden Flaschenposten Menschen über Meere hinweg, meint auch Katrin Klemann. Regelmäßig lädt die Umwelthistorikerin bei sich am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven ein zum Flaschenpostplausch. Mitzubringen? Flaschenposten und Geschichten.
Da ist jemand zur See gefahren und hat dann irgendwo im Pazifik eine Flasche ausgeworfen und hat immer auch $5 beigelegt, sodass der Finder oder die Finderin die Möglichkeit hat, sich zu melden durch eine Postkarte oder sowas. Und dann hatte er aus Indonesien Antwort erhalten und auch quasi einen Heiratsantrag bekommen.
Warum? Und was daraus geworden ist?
Sollte man vielleicht mal nachforschen. Apropos, am Nachforschen ist der Erlanger Literaturwissenschaftler Wolfgang Struck auch gerade. Er will herausfinden, was aus Eduard Brinkmann geworden ist, dem Assistenten von Georg Neumeier, der 1864 auf dem Weg von Australien zurück nach Deutschland das Flaschenpost-Experiment mit seinem Chef gestartet hat und dessen Flaschenpost als erste und lange einzige zurückkam.
Brinkmann klingt sich irgendwann im Lauf der Jahre aus dem Flaschenpostprojekt in Hamburg aus und fährt zurück nach Australien, wo sich seine Spur verliert.
Das war so die Zeit des Goldrausch, wo die Schiffe immer in Australien das Problem hatten, dass sie in die Besatzungen weggelaufen sind, weil die dann Gold suchen gegangen sind. Und also war ein echtes Problem für Schiffe von Australien wieder wegzukommen. Eine Zeit lang mal. Würde mich interessieren, einfach diese Biografie.
Die Reise auf den Spuren der Flaschenposten bleibt also in viele Richtungen spannend. Und vielleicht treibt ja gerade irgendwo eine Flasche herum auf den Weltmeeren.
Darin eine Karte von Eduard Brinkmann mit dem Weg zum Goldschatz.
Von der Flaschenpost und Nachrichten aus fernen Zeiten hat Susi Weichselbaumer erzählt. Wie Forschende heute das Meer und die Strömungen erforschen, das könnt ihr bei IQ Wissenschaft und Forschung in vielen Folgen hören. Beispielsweise in Rätsel um das Meereis. Was ist los in der Antarktis? Darin geht es um warmes Tiefenwasser und um Stürme. Unser Podcast-Tipp. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.